Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Zuerst die, die live da sind und natürlich alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Es ist etwas speziell, dass die Mittelklasse Singen eben nicht in Singen stattfindet, sondern in der Schweiz, in Hunzenschwil. Und das einfach, weil die Corona-Vorschriften in Singen noch etwas strenger sind als hier in der Schweiz. Und darum ausnahmsweise auf diese Art. Aber im nächsten Monat oder in den nächsten Monaten, muss ich sagen, geht es dann wieder ganz normal weiter und man kann sich informieren über bibelklasse.de. Wir stehen in unserer fortlaufenden Betrachtung des Matthäusevangeliums in Kapitel 11. Wir sind letztes Mal gekommen bis Vers 14. Es ging um Johannes den Täufer. Und das Thema war eine biblische Beurteilung, wer war Johannes der Täufer? Und der Jesus hat in diesen Versen erläutert, er ist die Erfüllung von diesem angekündigten Elia in Malachi, im letzten Kapitel. Ich lese darum nochmals ab Vers 14, Matthäus 11, Vers 14. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wie aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben, bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zunächst mal bis hierhin. Wir haben gesehen, dass mit Kapitel 11, Vers 1, der vierte Teil beginnt im Matthäusevangelium. Das ganze Matthäusevangelium, haben wir jetzt wiederholt gesehen, besteht aus 7 Teilen. Und es gibt einen Refrain, den der Heilige Geist so inspiriert hat, damit man so klar inspiriert hat, damit man immer genau erkennen kann, wo ein neuer Teil beginnt. Und mit Kapitel 11, haben wir letztes Mal gesehen, beginnt der Teil mit dem Thema das Reich Gottes und seine Geheimnisse. Also alles gehört eng zusammen von Kapitel 11, Vers 1 bis und mit Kapitel 13, 52, wo dann im nächsten Vers wieder der Refrain kommt. Und nun, in der ersten Hälfte, Kapitel 11, haben wir letztes Mal gesehen, Johannes, der Täufer im Gefängnis, hatte ein geistliches Tief und bekam plötzlich Zweifel, ist Jesus wirklich der Messias? Und er bekam eine wunderbare Botschaft, die ihn anhand des prophetischen Wortes und dem, was geschehen war im Leben des Herrn Jesus, einen klaren Beweis lieferte, Jesus von Nazareth ist der geweissagte Messias. Und dann haben wir gesehen, wie der Herr Jesus gleich eben angefügt hat, ab Vers 7, eine Ausführung über Johannes den Täufer und klar macht, das war kein Populist, ein Schilfrohr, das sich so nach dem Wind hin und her bewegt, Vers 7. Das war auch nicht irgendein Reicher, der so in seinem Reichtum und in seinem Adligsein eine Attraktion war für das Volk, denn er hat ja so viel Volk in Bewegung gebracht, sondern ein Prophet, Vers 9. Aber eben nicht irgendein Prophet, sondern eine wahre Sensation. Der größte Prophet, und zwar haben wir gelesen in Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Also bis auf Johannes, die Propheten, aber Johannes der Größte, weil er den Messias einführen durfte in Israel. Und Vers 13 nochmals, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Also man kann sagen, das Gesetz mit Mose und die Propheten ab dem Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus bis da ins Jahr 29, wo Johannes der Täufer aufgetreten ist, das war eine in sich geschlossene Epoche. Und jetzt beginnt die Zeit des Reiches Gottes. Und Johannes bildet diesen Abschluss. Und nochmals, Vers 14, der Jesus sagt, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Aufgepasst, der Herr sagt nicht, er ist Elia. Dann könnte man denken, aha, der Elia, der damals in der Zeit der Könige nicht starb, sondern entrückt wurde, in folgenden Wagen und Pferden, der ist wieder gekommen. Nein, er ist Elia, der kommen soll. Das ist dieser Elia in Malachi 3 am Schluss, der als Prophet angekündigt wird, der den Messias einführen sollte. Also er ist Elia, der kommen soll. Das ist sein Titel. Und dann sagt der Herr Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hat jemand mal ausgezählt, wie oft das vorkommt in den Evangelien? Es lohnt sich manchmal so markante Worte, von denen man merkt, die kommen ja nicht nur einmal vor. Dann sieht man, das ist also verstreut über Matthäus, dann Markus und Lukas. Und insgesamt findet man 8-mal diesen Ausdruck. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also es kommt darauf, wie ein Mensch auf Gottes Wort achtet, ob Gottes Wort ihm eben den Weg weisen kann. Das war so ein großes Problem. Wer ist Johannes? Wie sollen wir Johannes einordnen? Und das war alles umstritten. Aber der Jesus sagt, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Und wie kann man das wissen? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das ist ein wichtiger Grundsatz auch für alle Zeiten bis heute. Es gibt so viele umstrittene Themen. Und kann man Klarheit bekommen? Es hängt von uns ab. Wer Ohren hat zu hören, der höre. 8-mal in den Evangelien. Und dann, das ist aber dann klar, in der Offenbarung, ganz ähnlich, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden oder Versammlungen sagt. Wir können kurz aufschlagen, Offenbarung 2, Vers 7 zum ersten Mal, am Schluss vom Sendschreiben an Ephesus. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann eben kommt das wie oft vor?
Siebenmal
bei jedem Sendschreiben. Nämlich. Also da werden die Gemeinden ganz speziell angesprochen. Auch in den Gemeinden ist es nicht klar, ob man ein Ohr hat zu hören. Da sagt der Herr Jesus, dass in der breiten Öffentlichkeit, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Aber hier in der Offenbarung wird es den Gemeinden gesagt, den Ortsgemeinden. Und da ist auch eine Frage, ob man ein Ohr hat zu hören. Und das bedeutet auch eine Bereitschaft, die Erklärung aus Gottes Wort anzunehmen. Darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, 14, und wenn ihr es annehmen wollt, das ist eben die Frage, er gibt die Erklärung. Er ist Elia, der kommen soll. Aber ob wir das annehmen oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Und dann sagt der Jesus wieder eine Frage. Wir haben das schon gesehen, gerade in diesem Kapitel benutzt der Jesus dieses Mittel sehr oft, dass er Fragen stellt. Wir haben das gesehen ab Vers 7. In Bezug auf Johannes stellt er die Frage. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Überlegt euch mal, damals, als Johannes der Täufer auftrat. Da sind die Volksmengen aus ganz Israel in die Wüste gegangen, da unten am Toten Meer bei Jericho, da wo Johannes am Jordan getauft hatte. Und der Herr sagt, warum seid ihr dorthin gegangen? Stellt das als Frage. Und dann sagt er, ein Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt. Also seid ihr gegangen, weil ihr einen Populisten erleben wolltet. Einer, der so das sagt, was die Leute gerne hören. Wie ein Schilf, das sich nach jedem Wind richtet. Jeder muss sich selber Rechenschaft ablegen. Was war meine Motivation? Was habe ich mir damals überlegt? Und dann wieder eine Frage. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Und dann kommt 1, 2, 3 weitere Fragen. Und das ist ein wichtiges Stilmittel, dass man nicht nur alles einfach hinstellt, sondern oft auch in Frageform stellt. Da muss der Zuhörer sich überlegen, wie stelle ich mich eigentlich zu dieser Wahrheit? Was ist meine Motivation da und da und da? Und so stellt der Herr Jesus auch hier wieder eine Frage. Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Also die damalige Generation des jüdischen Volkes zu seiner Zeit. Er kam als Messias, eingeführt durch Johannes den Täufer. Und jetzt, wie war diese Generation damals? Er sagt, sie sind kindisch. Eine kindische Generation. Und zwar kann man sie vergleichen mit Kindern auf dem Marktplatz, die nie zufrieden sind, die immer was zu meckern haben. Sagen sie den anderen Kindern, wir haben da auf der Flöte gespielt und warum habt ihr da nicht freudig dazu getanzt? Und dann, ein anderes Mal sagen sie, wir haben Klagelieder gesungen, so zum Spielen, und ihr habt nicht gewehklagt. Also immer, was die anderen Kinder machen, ist den Kindern da nicht recht. Sie haben immer was zu meckern. Ist immer falsch. Und jetzt sagt der Jesus, es ist genau so mit dieser Generation. So kindisch. Also kindisch in der Art der Reaktion. Denn Johannes der Täufer kam und Johannes der Täufer war sehr speziell. Er trug einen Kamelhaarmantel, er aß Heuschrecken, die sind koscher nach 3. Mose 11, aber das so als Hauptnahrung ist schon sehr speziell, also eine ganz besondere Diät und dazu noch Honig. Also Honig so nebenbei, ja. Und die Sprüche, im Buch der Sprüche steht, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut, ja. Aber sie hat auch gesagt, nicht zu viel, denn man kann dann das Süße überdrüssig werden. Er aß Heuschrecken und Honig und er hat keinen Wein getrunken. Er war ja ein Naziräer. Also auch ein Glas Wein, kein Fall, kein Tropfen, auch keinen Traubensaft. Denn nach 4. Mose 6, der Naziräer durfte nichts vom Weinstock genießen, auch keine Trauben, auch keine getrockneten Trauben, keine Weinbeeren. Und er hat also auf vieles, was gar nicht in sich etwas Sündiges ist, verzichtet. Und was haben sie gesagt? Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagten, er hat einen Dämon. Das muss ein besessener Mann sein. Einer, der so karg lebt wie dieser Johannes. Aber dann auf der anderen Seite, der Herr Jesus kam. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Der Herr Jesus hat Wein getrunken, weil er eben kein Naziräer war. Naziräer musste man ja nicht werden. Das war nach 4. Mose 6 etwas, was man frei wählen konnte. Man konnte auch die Zeit mit einem Gelübde selber festlegen, wie lange man eben so leben möchte. Es gab zur Zeit der Evangelien, gab es Juden, die haben das gemacht, vielleicht für einen Monat waren die Naziräer und dann nicht mehr. Und haben einfach so aus Liebe zum Herrn verzichtet nach diesen Vorschriften. Bei Johannes dem Täufer war es natürlich etwas anders. Nämlich?
Ja, von Mutterleibe
an. Ja, das war ja von Gott bei ihm so verordnet, so wie damals bei Simson. Auch er war nicht ein Naziräer, der es selber gewählt hatte, sondern von Gott so verordnet. Johannes der Täufer auch. Und also er kam rüber als einer, der verzichtet auf Dinge im Leben, die an sich Gaben Gottes sind in dieser Schöpfung, aber einfach um dem Herrn darin seine Treue auszudrücken. Und das kam nicht bei vielen nicht gut an. Aber der Jesus war eben kein Naziräer. Und darum hat er Wein getrunken und er hat auch Tote berührt. Ein Naziräer nach 4. Mose 6 durfte auch nie in Kontakt mit Toten kommen, sonst war die Zeit seiner Weihe an Gott war verfallen. Und der Jesus hat aber Tote auferweckt, ja, und er hat die Bahre von dem Jüngling zu Nein berührt und ihnen auferweckt. Also der Herr kam in Kontakt mit dem Tod, er war kein Naziräer, man kann sagen, im übertragenen Sinn, also geistlicherweise war er ein Naziräer. Denn der Naziräer war ein Mensch, der sich bewusst Gott geweiht hat und bereit war, auf Dinge zu verzichten. In dem Sinn sollte jeder Gläubige im geistlichen Sinn ein Naziräer sein. Aber im wörtlichen Sinn war er es nicht und darum hat er Wein getrunken und das hat eben auch nicht gepasst. Dann sagt man, siehe ein Fresser und Weinsäufer. So lästerlich hat man über ihn gesprochen. Und weil er sich eben auch einladen ließ, da wo fragwürdige Menschen dabei waren, wurde er genannt ein Freund von Zöllnern und Sündern. Welches Beispiel ist da eine schöne Illustration, wo der Herr sich wirklich so gezeigt hat als Freund.
Matthäus.
Ja, in Matthäus. Sagst du uns wo?
Matthäus, der Zöllner.
Ja, der kam zum Glauben in Kapitel 9. Ein bisschen später. Und zwar 9:9. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wir haben ja damals bei Matthäus 9 gesehen, Matthäus war ein Verräter seines eigenen Volkes, weil er mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet hatte, und zwar zu seinem finanziellen Vorteil. Und nun beruft der Herr ihn in die Nachfolge. Er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tische lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Und der Herr hat dann erklärt, es geht darum, dass er als Arzt gekommen ist, eben die Kranken zu behandeln. Er hat nicht diesen Kontakt gehabt, einfach so als Unterhaltung, sondern weil er diese Menschen auf dem Herzen hatte und sie erreichen wollte. Und darum ist dieses lästerliche Wort hier in Matthäus 11 ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist unser Glück. Glücklicherweise ist der Herr Jesus ein Freund der Zöllner und Sünder. Aber es stellt sich die Frage, im Jakobusbrief steht doch, dass wer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind Gottes. Wie geht das zusammen? Wir können das kurz aufschlagen in Jakobus 4. Und zwar Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Wie bringen wir das zusammen? Also ganz klar wird hier verurteilt, wer ein Freund der Welt ist, ist damit ein Feind Gottes. Und der Herr Jesus wird genannt, und zu Recht, ein Freund von Zöllnern und Sündern.
Hier geht es um die menschlichen Lüste in Jakobus, die alle darunter gehen. Eben, Ehebruch ist jetzt eigentlich um eine menschliche Lust oder einfach eine Sünde. Zählt auch dazu, also Sünden in der Regel. Und in Matthäus, da geht es darum, zu verkünden.
Ja, also du sagst, Jakobus 4 geht es um die Begierden, die sündigen Begierden. Übrigens, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, damit wird gemeint im geistlichen Sinn. Also, dass man Gott nicht die Treue hält und insofern eben Gott Untreue begeht, indem man sich mit der Welt verbindet. Aber was ist der Unterschied zwischen Freund der Welt, Freund der Sünder? Oder ich muss auch anders fragen, wie kommst du darauf, es geht hier um das sündige Leben in Jakobus 4?
Ja, wenn ich jetzt die Steinschellen vergleiche, Matthäus, da geht es klar darum, als wir es gelesen haben, in Matthäus 9, ist es nämlich doch, mit dem, also dann,
ja, Matthäus 9, mit dem Matthäus.
Sitzen Matthäus genannt. Und da hat er gesagt, folge mir nach. Er hat also eigentlich evangelisiert, können wir sagen.
Genau, also das Freund und von Zöllner und Sünder sein bedeutet evangelisieren. Und jawohl, ich bringe gerade zusammen. Also du sagst, Jakobus 4 meint eben nicht, dass man, wenn man jemanden aufs Evangelium anspricht, auf der Straße und ihm ein Traktat gibt. Und du, Jerry, sagst noch?
Römer 12, Vers 2, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt werden.
Ja, Römer 12, Vers 2 hilft weiter, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt werden. Und damit ist der Schlüssel, ist das Wort Welt. Ein Freund der Welt ist nicht das gleiche wie ein Freund der Sünder. Eben, wir müssen das Wort Welt definieren. Und du verweist uns auf Römer 12. Können wir das gerade aufschlagen? Wo der Apostel Paulus nach all den Belehrungen in Kapitel 1 bis 11, das ist der lehrmäßige Teil, zur Schlussfolgerung kommt, was nun die praktischen Konsequenzen sind. Ab 12, Vers 1. Und da sagt er bereits in Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also hier, Jerry, geht es um Gleichförmigkeit mit dieser Welt. Und wie würdest du Welt definieren? Ja, können wir dann nachher gerade auf diese Stelle eingehen, 1. Johannes 2, Vers 15. Oder möchtest du gerade direkt diese Stelle?
Ja, diese Welt mit diesem Zeitlauf und diesem Zeitgeist, den wir nicht mitgehen sollen, was jetzt da Mode ist und was die Menschheit sieht in dieser Welt.
Wie kommst du auf das Wort Zeitgeist? Wir haben jetzt da gelesen, nicht gleichförmig dieser Welt. Wie kommst du auf Zeitgeist? Ja, genau dieses Wort hier im Griechischen für Welt in Römer 12, 2 ist das griechische Wort Aion. Und das bedeutet Welt und dann Zeitlauf und auch unser deutsches Wort Zeitgeist trifft genau die Bedeutung dieses Wortes. Das Wort Zeitgeist ist so gut, dass sogar die Amerikaner das übernommen haben, weil sie kein so gutes Wort haben. Also man spricht über the Zeitgeist. Ja. Zeitgeist. Das ist also das, die modische Art zu sein, zu leben, sich zu geben in einer bestimmten Periode. Und in der Geschichte ändert das ständig. Aber dieser Zeitgeist wird eben beherrscht durch den Satan, genau. Und das wird deutlich aus Epheser 2. Dass der Satan, er wird dort genannt, der Fürst der Gewalt, der Luft, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er bewirkt den Zeitlauf. Und auch, dass sich das ständig ändert, diese Modeerscheinungen, weil mit der Zeit wird es langweilig. Damit die Leute nicht aussteigen, muss das immer wieder ändern. Und in unserer Zeit ist der Zeitgeist sogar sehr kurzlebig. Also das hat in der Geschwindigkeit eine so zugenommen, wie man das noch nie in der Geschichte gesehen hat. Und das wird genau ausgedrückt mit diesem Wort Aion, Römer 12, 2. Wir sollen also nicht gleichförmig uns diesem Zeitgeist, diesen modischen Wandlungen anpassen. Und was das jetzt eben beinhaltet, sagt Jerry, das sehen wir sehr schön in 1. Johannes 2, Vers 15. Können wir das aufschlagen? Was würdest du sagen, das ist ein Programm in wie vielen Punkten dort?
Mit mindestens vier Punkten. Drei.
Ja, ich würde sagen, ein Drei-Punkte-Programm. 1. Johannes 2, Vers 15. Da werden die Gläubigen angesprochen, die Jünglinge sind, geistlicherweise, also nicht gerade gestern zum Glauben gekommen, sondern schon Fortschritte gemacht, kräftig sind. Er sagt, ihr seid stark. Und dann sagt er Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Da haben wir also auch das Wort Welt. Ist es das gleiche Wort wie in Römer 12? Also die Frage macht eigentlich schon klar, dass es eben nicht ist. Aber was ist es denn? Hast du das mal nachgeschaut? Nein? Niemand sonst? Hier ist es das Wort Kosmos. Und hat aber auch eine ganz negative Bedeutung. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und ich muss vielleicht das Wort Kosmos erklären. Das hat im Neuen Testament je nach Stelle etwa 10 verschiedene Bedeutungen. Aber man muss immer aufpassen an jeder Stelle, was ist jetzt gemeint mit Kosmos. Einmal bedeutet es das Weltall. In Epheser 1 wird gesagt, dass Gott, der Vater, die Gläubigen auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das ist vor Grundlegung des Kosmos. Also bevor dieses Universum erschaffen worden ist, ins Dasein gerufen worden ist, sind die Gläubigen schon im Herzen Gottes gewesen. Und dort hat also Kosmos den Sinn Weltall. Und dann wird das Wort aber auch gebraucht für die Erde. Und für die ganze Menschheit. In Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Ist auch Kosmos. Dort meint Kosmos nicht das Weltall, auch nicht die Erde, sondern die Menschheit. Die ganze Menschheit. Aber hier in 1. Johannes 2, Vers 15 bedeutet Welt das System, wovon Satan der König ist in dieser Welt. Der Satan wird genannt der Fürst dieser Welt, Johannes 12, Vers 31. Und in 2. Korinther 4, 4 sogar der Gott dieser Welt, der den Ungläubigen ihren Sinn verblendet, ihr Denken verblendet. Und jetzt muss ich erklären, das Wort Kosmos, die Grundbedeutung, kommt von einem Wort, das heißt ordnen. Also das Weltall ist diese unfassliche Ordnung der physikalischen Welt. Und wenn es jetzt aber negativ gebraucht wird, liebt nicht die Welt, dann meint es, dass Satan eben das durchorganisiert hat, wie er die Menschen verführt. Er verführt die Nationen, lesen wir in Offenbarung 20, erst im tausendjährigen Reich, wenn er dann gebunden sein wird, heißt es dort, für 1000 Jahre, damit er die Nationen nicht mehr verführt. Also er verführt die Völker der Welt systematisch und dazu hat er ein durchorganisiertes System aufgebaut mit ganz verschiedenen Religionen, die immer so angepasst sind, dass das für eine Volksgruppe gerade gut passt. Und dann alle möglichen Arten von Philosophien. Und er kann alles Mögliche gebrauchen, er kann auch die Wissenschaft so beeinflussen und steuern, dass sie seinen Zielen dient. Und auch die Politik. Also ein Riesensystem. Und darum wird das Kosmos genannt. Und dann wird eben klar, warum hier steht, liebt nicht die Welt. Und der gleiche Johannes schreibt, also hat Gott die Welt geliebt. Das gleiche Wort, aber nicht die gleiche Bedeutung. Da heißt es Menschheit. Und da bedeutet es das System, wo der Fürst dieser Welt, er wird auch genannt in Offenbarung 9, Apollyon, der König wird als König bezeichnet. Also dieses Reich der Schlange, das ist die Welt. Und Johannes sagt, liebt nicht die Welt. All das, was zu diesem System gehört, dagegen sollen wir eine innere Ablehnung haben. Und dann sagt er, und auch all das, was in dieser Welt ist, von Satan gesteuert, das sollen wir auch nicht lieben. Und er sagt, man kann das zusammenfassen auf drei Punkte. Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Wo finden wir das zum allerersten Mal, diese drei Punkte in der Bibel? Ja, bei Adam. Oder noch besser, bei Eva. Und zwar in der Versuchung im Garten Eden. Wir können das kurz aufschlagen. Ja, 1. Mose 3. Und zwar, es geht ja darum, Satan geht so vor, er stellt zuerst eine Frage. Nicht eine Behauptung, eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann zitiert der Gott falsch. Er sagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Also das heißt, auf gut Deutsch, so sagt man das auf Hebräisch, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens, so sagt man das auf Hebräisch, wenn man sagen will, ihr sollt von keinem Baum essen. Man sagt nicht kein auf Hebräisch, sondern man sagt nicht von allen. Und das heißt von keinem. Auch heute, modern Hebräisch, muss man das, so kann man das so sagen. Also hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt von keinem Baum essen? Das hat er ja gar nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Es gibt eine einzige Ausnahme. Aber so richtig, um einen Zweifel zu wecken an der Güte Gottes. Und dann erklärt die Frau, wir essen von allen Bäumen, aber eben von einem Baum in der Mitte des Gartens, da hat Gott gesagt, wir sollen davon nicht essen. Und sie behauptet dann noch, auch nicht anrühren, aber das hat er nicht gesagt. Und dieser Baum war auch nicht in der Mitte. Der Baum des Lebens war in der Mitte, aber plötzlich wurde dieser Baum für sie interessant. In ihrem Denken wird er ins Zentrum gesetzt. Und dann kommt es. Der Teufel sagt, Gott ist ein Lügner. Ihr werdet durchaus nicht sterben. Also er lügt jetzt ganz direkt und klar und streitet ab, was Gott gesagt hat. Und dann sagt er, Gott möchte einfach nicht, dass ihr am Schluss so weise seid wie er und erkennen könnt, was gut und böse ist. Und jetzt kommt es, Vers 6. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann bei ihr. Und er aß. Also, jetzt können wir die drei Punkte da heraussuchen. Wo haben wir den ersten Punkt illustriert?
Das Fleisch wird gut zur Speise.
Gut zur Speise, das wäre also Lust des Fleisches. Ja? Und der zweite Punkt, kannst du auch gerade weiterfahren?
Lust der Augen.
Die Lust der Augen. Ja, das ist ja genau dieser Ausdruck. Ja, Lust der Augen. Also plötzlich genau diese Frucht, die verboten war, die war plötzlich ganz besonders schön. Schön zu anschauen. Und drittens,
der Hochmut.
Wo siehst du den Hochmut?
Die Frucht Einsicht, die begehrenswert wäre, um Einsicht.
Ja, also der Baum ist begehrenswert, weil er eine höhere Erkenntnis gibt. Und das ist Hochmut. Und wenn wir so eben die Welt anschauen und uns das gesellschaftliche Leben so vor Augen, vor das innere Auge führen, dann können wir alles Mögliche in diese drei Kategorien einführen. Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Und überall findet man das. Man findet das ganz primitiv und abstoßend. Und man findet das ganz gepflegt und nobel. Aber man denkt gerade in der wissenschaftlichen Welt, was Ehre und persönliche Ehre für eine Rolle spielt, das ist unglaublich. Ein Freund von mir, der doktoriert hatte bei einem ganz berühmten Spezialisten für semitische Sprachen, ich sage jetzt extra nicht wo und welche Uni, haben wir gesagt, mein Professor, der hat in seinen Schränken archäologische Funde aufbewahrt. Er hat keine Zeit, die zu veröffentlichen. Aber das kann er gebrauchen für seine Studenten. Und wenn die das machen, dann macht man diese Arbeit mit diesem Fund, macht man garantiert den Doktor. Und jemand anders das. Aber das ist nicht nur bei ihm so, sondern es ist ganz allgemein so, dass da gehortet wird. Und dann kann man so seinen Lieblingsstudenten, kann man da was zuspielen. Und das persönliche Prestige spielt eine Riesenrolle. Und gerade dieses Problem war ja ein Skandal in Verbindung mit den Qumran-Schriftrollen. Die hat man ja 1947 bis 1956 gefunden. Tausende von Fragmenten in 11 Höhlen am Toten Meer. Aber es vergingen Jahre, Jahrzehnte und die waren immer noch nicht veröffentlicht. Und warum nicht? Ja, weil das ein ganz ausgewähltes internationales Team war, wo übrigens keine Juden und speziell keine Israelis dabei sein durften. Und die haben das aufgeteilt und die waren völlig überfordert. Da war klar, keiner kann das in einer nützlichen Frist veröffentlichen. Aber man hat das gehortet und konnte man den Studenten das und das zuspielen. Und die Welt, ja, die an der Bibel Interessierten warteten, wann kommen diese Schriftrollen? Kamen nicht. Und alles verbunden eben mit viel von diesem Problem, Hochmut des Lebens. Das ist nur ein Beispiel, aber wir wissen ganz genau, wie überall spielt das eine Rolle. Und Johannes bringt das also auf den Punkt in 1. Johannes 2. Das macht dieses Weltsystem aus. Und der Teufel hat also unzählige Variationen dazu, wie in der Musik. 3 Themen und unzählige Variationen. Und Jakobus sagt, wer ein Freund der Welt sein will, wer da mitmacht und Teil wird von diesem System, indem er da eben mitmacht und sich einbringt, der stellt sich da als Feind Gottes. Das ist Untreue, also so wie Ehebruch. Und der Herr Jesus hat mit diesem System überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber er hat die Menschen, die in diesem System beherrscht sind, die hat er geliebt. Und darum war er eben ein Freund von Zöllnern und Sündern, ohne dass er Kompromisse gemacht hätte. Aber eben, das war für viele ein Grund, ihn abzulehnen. Und wir würden sagen, ja, aber ein Messias, der muss viel asketischer sein, damit er glaubwürdig ist. Eben wenn er nur Heuschrecken und Honig essen würde, dann wäre er glaubwürdig. Ja, was? Johannes der Täufer hat es gemacht. Man hat gesagt, er hat einen Dämon. Er ist besessen. Und der Jesus hat das nicht gemacht. Ja, das ist einer, der das Leben genießt. Nein. Der Jesus hat gegessen mit diesen Menschen, um als Arzt eben diese kranken Menschen zu heilen und sie zum Heil zu führen. Und dann fügt der Herr Jesus hinzu, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Wer sind die Kinder der Weisheit?
Bibel begreifen, würde ich jetzt sagen.
Die, die die Bibel begreifen, also, ja.
Verstehen und auch ein Stück weit von der Weisheit Gottes, die darin geschrieben ist, auch verstehen und auch ausleben möchten.
Ganz genau. Also Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Es war ein Plan, warum er Johannes den Täufer so geschickt hat und mit diesen Besonderheiten. Und das war für manche dann überzeugend. Die merkten, diesem Mann geht es um Gerechtigkeit. Es geht ihm nicht um irgendwelche Sachen. So schnell ist es ja, dass jemandem nachgesagt wird, ja, der macht das wegen des Geldes. Ja? Und Johannes der Täufer hätte sagen können, nein, ich lebe sowas von bescheiden. Ja? Das hat mit Geld nichts zu tun. Es geht wirklich um die Gerechtigkeit Gottes. Also Gott hat in seiner Weisheit diesen Mann so geschickt und damit war er für ganz viele überzeugend. Und in Gottes Weisheit sollte der Jesus nicht ein Nazirer sein, sondern er sollte eben in Kontakt kommen mit solchen, die Verstorbene in der Familie hatten und da Trost bringen. Wir denken, wie er am Grab von Lazarus war und hat geweint und hat so mitgefühlt und mitgetragen mit den Angehörigen. Und es war Gottes Weisheit, dass er eben mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzen konnte. Und wenn man am Tisch ist, dann öffnen sich viele Menschen mehr, als wenn man nur so auf der Straße mit ihnen spricht. Eben du hast, Philipp, das erwähnt, ein Traktat geben auf der Straße, das ist etwas. Und das ist eben eine gute Sache, weil man oft diese Leute nie mehr sieht im Leben. Aber es gibt andere Leute, die sieht man immer wieder. Und wenn man sie am Tisch hat, dann werden sie ganz anders. Und das hat der Jesus gemacht. Also das war Gottes Weisheit. Und die Kinder der Weisheit, das sind eben die, die das Wort Gottes einfach so, wie es ist, annehmen. Johannes, jawohl, so war das. Der Jesus hat es so gemacht, jawohl. Also ganz im Sinn von Vers 14. Und wenn ihr es annehmen wollt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das sind die Kinder der Weisheit. Und die sagen, so ist es richtig. Rechtfertigen heißt, als richtig erklären. Ja, es ist Zeit für eine Pause. Und dann fahren wir weiter mit Vers 20. Wir fahren weiter mit Vers 20. Matthäus 11, Vers 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Es werden drei Städte erwähnt, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Und von ihnen wird gesagt, dass dort die meisten Wunderwerke des Messias stattgefunden haben. Wo befinden sich diese Städte oder befanden sich diese Ortschaften? Können wir das kurz zusammentragen? Am Nordende des Sees Genezareth, und zwar, da wäre zunächst mal zu erwähnen, Kapernaum, und zwar direkt am See, ja. Kapernaum, auf Deutsch?
Dorf des Trösters.
Ja, Dorf des Trösters, Kfar Nachum, sagt man auf Hebräisch, und das heißt, oder Dorf des Trostes. Und das ist die Ortschaft, die sogar eine ganz besondere Ehre bekam. Warum? Das wissen wir auch aus dem Matthäusevangelium.
Weil der Herr da wohnte.
Und zwar seit wann?
Als er noch von Nazareth umgezogen ist.
Genau, wir hatten das damals gesehen in Kapitel 4. Der Jesus zog von Nazareth, wo er die meiste Zeit seines Lebens hier auf Erden verbracht hatte. Von Nazareth zog er nach Kapernaum, das ist Matthäus 4, ab Vers 12 so beschrieben. Und mit Wohnsitz in Kapernaum hat er dann begonnen zu predigen. Aber wie geht das Wohnsitz in Kapernaum? Wir lesen ja später in Matthäus, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und da steht, er ist nach Kapernaum gezogen. Wie geht das?
Das ist der Ort, wo sich am meisten aufhielt, im Hause Petrus.
Ja, also im Hause des Petrus, er hatte kein Haus in Kapernaum. Aber damit sagst du schon, Petrus wohnte in Kapernaum, wer noch?
Sein Bruder, der Andreas.
Ja, genau. Aber die waren ursprünglich nicht von Kapernaum. Ja, wie kommst du darauf?
Ich habe mal irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr, vielleicht eine Stelle, wo es steht, da irgendwo steht, glaube ich,
ja, natürlich, sonst wäre es ja Fantasie. Und das akzeptieren wir gar nicht. In der Bibelklasse. Aber, ja, genau. Johannes 1 wird erklärt, dass ganz am Anfang der Begegnungen mit dem Herrn, dort wird gesagt, dass sie ursprünglich von Bethsaida waren. Und damit sind wir ja schon bei der zweiten Ortschaft. Bethsaida, wo lag das?
Es lag östlicher von Kapernaum, wo die Mündung des Jordans hineinkommt.
Ja, also noch nicht gerade direkt an der Mündung des Jordans in den See Genezareth, aber noch etwas östlich davon. Und das ist heute ein Sumpfgebiet. Nein, das war eben deutlich am See. Und zu sagen ist, es gibt ja noch eine andere Ausgrabungsstätte, die ist aber deutlich eben entfernt, auch dort im Norden vom See Genezareth. Und die wird den Touristen präsentiert als Bethsaida. Aber Bethsaida heißt auf Deutsch Bet, Haus und des Fischens. Also Fischerhausen wäre eine gute Übersetzung. Und von einer Ortschaft, die aber nicht direkt am See ist. Und so gibt es also zwei Anwärter. Und der Anwärter eben direkt am See, das ist die glaubwürdige Identifikation für Fischenhausen, Bethsaida. Und dann gibt es noch Chorazin.
Nordwestlich.
Ja, genau. Also man geht von Kapernaum, da die Anhöhe hinauf, aber nicht so weit. Und schon kommt man nach Chorazin. Und diese drei Ortschaften sind also nicht so weit voneinander entfernt. Und man hat das auch schon zu Recht anschaulich genannt, das Evangeliendreieck. Weil da der Herr in diesen etwa 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes am meisten gewirkt hat. Bethsaida wird übrigens in den Evangelien insgesamt 7-mal erwähnt. Es gibt also 7 Stellen. Und Chorazin 2 Stellen. Hier Matthäus 11, 21 und noch Lukas 10, 13. Erstaunlich. Also die Ortschaft wird nur 2-mal genannt, aber hier wird klar gemacht, dass da der Herr am meisten gewirkt hat. Oft wird in den Evangelien ja nicht gesagt, wo das jetzt konkret war. Und was dazu kommt, die Evangelien geben ja nur eine Zusammenfassung von diesen 3 Jahren. Der Herr hat noch viel, viel mehr gewirkt. Aber die Evangelien geben so eine, kann sagen, kondensierte Berichterstattung über diese 3 Jahre. Und wenn man also die Evangelien einfach so lesen würde, käme man nicht auf die Idee, dass das wirklich die wichtigsten Ortschaften waren. Und dann Kapernaum wird 16-mal erwähnt. In allen 4 Evangelien. Und dort auch noch eben nebst dem Haus von Petrus, was wird auch noch erwähnt? Die Synagoge, die der Hauptmann dort in Kapernaum, also ein Römer, der das Volk Israel liebte, hat das gespendet, sagt Lukas 7. Genau. Und das Erstaunliche ist, dass man durch die Ausgrabungen im 20. Jahrhundert erstens die Synagoge gefunden hat, mit den Basaltfundamenten aus dem ersten Jahrhundert. Das war die Synagoge, wo der Herr Jesus gepredigt hat. Und ganz nahe davon hat man ein Haus gefunden, Überreste aus dem ersten Jahrhundert, Grundmauern und dort alte Inschriften, die deutlich machten für die Ausgräber, das war das Haus von Petrus. Also, dass man es sogar ganz konkret identifizieren konnte. Und so passen diese Namen ganz wunderbar zum Dienst des Herrn Jesus. Kapernaum heißt also Dorf des Trostes. Und der Herr Jesus hat eine Botschaft des Trostes verkündigt. Des Evangeliums, dass Menschen, die wirklich Buße tun und umkehren und brechen mit ihrer Sünde, Trost und Ruhe bringt. Darauf kommen wir ja gleich in Matthäus 11. Und Bethsaida, wie gesagt, heißt Fischenhausen. Und der Herr Jesus hat ja ganz am Anfang seines Dienstes schon bei der Berufung der ersten Jünger gesagt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und diese Ortschaft, aus der Petrus und Andreas ursprünglich kamen, die drückt eigentlich den Dienst des Messias aus. Menschen sollen aus dieser Welt gefischt werden für Gott, auf die Seite gestellt werden. Und Chorasin heißt, Choras wäre Prediger und ihn ist die Mehrzahl im Aramäischen. Ich war auf Hebräisch ist ihm die Mehrzahl. Cherub zum Beispiel, Thronengel, Cherubim, das sind eben Cherube. Oder Seraph, Seraphim. Und vielleicht kennt man eben auch aus dem Lied gut den Ausdruck Seraphinen. Seraphin ist einfach die aramäische Mehrzahlform. Anstatt Seraphim, Seraphin. Chorasin, das sind eben Prediger. Und da hat der größte Prediger aller Prediger, der Sohn Gottes, gesprochen. Und nun sagt der Herr Jesus ausdrücklich, wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida. Und er erklärt, wenn die heidnischen Städte im Libanon, Tyrus und Sidon, die ja im Alten Testament gerade in Hesekiel ins Visier der Prophetie kommen, das Gericht Gottes soll Tyrus und Sidon treffen. Und der Jesus sagt, wenn diese Menschen das erlebt hätten, was eben Chorasin und Bethsaida erlebt hat, die hätten eine nationale Buße einberufen. Also so ganz im Sinn wie vor wenigen Monaten, als die Corona-Krise so richtig losging, da haben manche sich bemüht und sich gesagt, wir sollten dem Bundesrat das vermitteln, er müsse einen speziellen Bußtag ausrufen in der Schweiz, dass die Schweiz bereit ist, offiziell sich zu beugen über die Gottlosigkeit. Also, dass wir Corona-Krise als Weckruf Gottes wahrnehmen. Und so etwas ist nicht zustande gekommen. Aber wir denken, was der Buß- und Bettag in der Schweizer Geschichte für eine Bedeutung hatte, dann ist man schon beeindruckt. Wie gerade im 19. Jahrhundert, und da hat Gottfried Keller immer wieder eine ganz spezielle Rede gehalten, und wenn man das liest, man denkt, das tief gottesfürchtiger Mann, der wirklich die biblischen Werte für die Gesellschaft verstanden hat. Und das war also nicht ein katholischer Feiertag, auch nicht ein evangelischer, sondern ein schweizerischer. Das war wirklich ein schweizerischer besonderer Tag, wo erwartet wurde, dass offiziell die Schweiz Buße tut. Aber da muss man immer fragen, wenn das so gemacht wird, was geschieht in den Herzen der Einzelnen? Ich frage, da haben viele das mitgemacht in früheren Zeiten und man denkt, wow, Eine Nation, die wirklich überdenkt, was die Wege im vergangenen Jahr waren. Aber eben eine offizielle Umkehr ist natürlich etwas anderes als eine wirklich individuelle Bekehrung. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei Jona. Jona ging nach Ninive, Buch Jona, den kleinen Propheten, und er sagt, es wird zusammengefasst als Spitzenaussage seiner Predigt, noch 40 Tage und diese Stadt ist zerstört. Das war natürlich eine Kurzbotschaft, denn Jona konnte die nicht auf Hebräisch halten, sondern auf Assyrisch. Und Assyrisch ist zwar weit weg verwandt mit Hebräisch, aber viel, viel schwieriger. Man muss etwa 1000 Verbformen lernen, um diese Sprache zu sprechen. Also musste er einfach eine knappe Botschaft auf Assyrisch verkündigen. Und die Reaktion war ja unglaublich. Ganz Ninive kehrte um. Und der König verordnete eine offizielle Buße, und auch die Tiere mussten da noch mit einbezogen werden in dieses Ritual der Umkehr. Aber wir sehen dann die Geschichte von Ninive. Es verging nicht so lange Zeit, bis dann schließlich Nahum den endgültigen Untergang von Ninive ankündigen musste, im Buch Nahum. Das waren vielleicht etwa 150 Jahre später. Und das hat sich dann erfüllt. 612 vor Christus. Da stürzte Ninive nach etwa zweijähriger Belagerung zusammen. Die Überschwemmung des Tigris, die Stadtmauern wurden beschädigt. Und dann konnten die Feinde, die keine Chance hatten, während zwei Jahren Belagerung, eindringen. Und es kam zum Schlusskampf und zur völligen Zerstörung. Eben, es war eine nationale Umkehr. Wie viele von denen einzeln eine ganz echte Bekehrung mit ewiger Rettung erlebt haben, das weiß Gott. Aber es war doch eindrücklich, die ganze Stadt kehrte um. Und so sagt der Herr Jesus, wenn das in Tyrus und Sidon geschehen wäre, dann hätte das eine städtische, man kann auch nationale Umkehr sagen. Tyrus war nämlich ein Königreich mit mehreren Tochterstädten herum. Das Ganze war ein Königreich. Sidon auch. Das war die Königstadt und dann die Tochterstädte herum, ein Königreich. Aber das war so, dass diese Städte, wenn die das erlebt hätten, hätte es eine nationale Umkehr gegeben. Und der Herr Jesus sagt weiter, dasselbe mit Sodom. Denn wenn das, was in Kapernaum geschehen wäre, in Sodom geschehen wäre, dann hätten die Sodomiter gesagt, wir kehren um. Und damit will der Herr sagen, dass die Herzenshärtigkeit dieser Generation in Kapernaum größer war als die Herzenshärtigkeit dieser perversen Sodomiter. Und darum sagt er, ihnen wird es einmal erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Also in Offenbarung 20, Vers 11, vor dem großen weißen Thron, wenn alle Ungläubigen aller Zeiten auferstehen werden zum Gericht, um dann in den Feuersee geworfen zu werden, denen wird es erträglich ergehen als dieser Generation, die ein so klares Zeugnis durch den Sohn Gottes selbst gehabt hat, und die gehen hartherzig darüber hinweg. Und eben Tyrus und Sidon will es besser gehen als Chorazin und Bethsaida. Weil die wären auch bereit gewesen, einen solchen Bußtag durchzuführen. Und was man hier sieht, ist etwas ganz Gewaltiges. Wir wissen ja Gottes Allwissenheit und Gottes Weisheit ist so groß, dass er alles im Voraus weiß von Ewigkeit her. Und Und die Bibel spricht über Gottes Vorkenntnis, dass er alles weiß, was kommen wird. Aber die Vorkenntnis ist noch viel größer. Weil Gott wusste von Ewigkeit her nicht nur, was alles geschehen würde, im Einzelnen, im Detail, jedes Detail, sondern er weiß auch, was gekommen wäre, wenn. Jetzt muss man sich mal die ganze Weltgeschichte vorstellen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, dass die anders gekommen wäre? Wir stellen uns vor, wir alle wären hier in diesem Raum in Bombay geboren und nicht da, wo wir geboren worden sind. Und zwar sagen wir 1511 in hinduistischen Familien. Wie wäre unser Leben herausgekommen? Gott weiß es ganz genau. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit. Wir können ja auch sagen, vielleicht, oder wie wäre das gewesen, wenn wir alle geboren worden wären in New York 1863? Und zwar in diesen Familien. Also jetzt alle Möglichkeiten. Jetzt habe ich gesagt, wir immer zusammen, alle im gleichen Jahr und alle dort oder da. Aber es könnte ja auch sein, nur ich in Bombay und ihr alle in New York. Ja, also jetzt können wir sagen, die ganze Weltgeschichte, es gibt ja unzählbare Möglichkeiten. Und Gott weiß alles. Also er weiß auch, wie die Welt vollkommen anders rausgekommen wäre, wenn die Weltgeschichte so und so und so gegangen. Er weiß auch, wie die Weltgeschichte herausgekommen wäre, wenn es Alexander den Großen gar nie gegeben hätte. Gott hätte Alexander gar nie erschaffen müssen im Mutterleib seiner Mutter. Oder wie wäre es gekommen, wenn Hitler nie gelebt hätte? Oder wenn Hitler zu einer ganz anderen Zeit gelebt hätte, irgendwo in der Wüste? Ja, für sich allein. Also, Gott weiß alles und er weiß alle Kombinationen. Da merkt man erst so richtig, was die Allwissenheit Gottes ausmacht. Und er kann im Lauf der Weltgeschichte immer genau bestimmen, wo die Grenzen sind. Im Leben von Hiob, wenn wir denken an Hiob 1 und 2, er konnte dem Satan sagen, bis dahin ist es möglich, aber nicht mehr. Und da ist es nicht möglich. Gott hat alles in seiner Hand und es hat einen bestimmten Grund, warum er es so zugelassen hat, wie alles geschehen ist. Und es hat einen besonderen Grund, warum der Herr Jesus genau in dieser Zeit der Evangelien gekommen ist, genau in dieser Situation, als die Römer über das Volk Israel herrschten, als gerade diese und diese Leute im Sanhedrin waren und Pilatus an der Macht und in Rom der Kaiser Tiberius, die ganzen Konstellationen, alles in seiner Hand. Und schließlich kam es so heraus, dass böse Menschen in ihrer eigenen Bosheit, durch ihren eigenen Willen, den Herrn ans Kreuz brachten. Und Gott hat das benutzt, um ihn dann in den Stunden der Finsternis mit unserer Schuld zu beladen und dass er die Erlösung für alle Ewigkeit zustande bringen konnte und schließlich sagen konnte, es ist vollbracht. Und wäre die Weltgeschichte ganz anders gegangen, Gott wäre nie auf diese Art in seiner Herrlichkeit sichtbar geworden, wie er sichtbar geworden ist. Ein Gott, der bereit ist, seinen Sohn zu geben und solch sündigen in die Hände von solch sündigen Menschen zu geben. Und da müssen wir einfach anbeten. Und ich denke da gerne an Jesaja 55. Das ist eine ganz wichtige Stelle, die uns immer wieder hilft, wenn man Dinge im Leben, im eigenen Leben und in der Weltgeschichte nicht versteht, dass darüber viel, viel höhere Gedanken sind. Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn man denkt, dass die entferntesten Galaxien von der Distanz her geschätzt werden auf etwa 13 Milliarden Lichtjahren, also eine Distanz theoretisch, wenn das Licht diesen Weg gehen müsste mit der Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde, würde es 13 Milliarden Jahre gehen. Und da ist ja noch nicht das Ende des Weltalls. Und wenn Gott sagt, so wie der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und dann wird man ruhig. Und dann kann man auch aufhören, wenn man es denn schon getan hat, Gott irgendwo anzuklagen. Es hat einen ganz besonders weisen Grund, warum es genau so kommen durfte und nicht anders. Und damit wird das Böse nicht gerechtfertigt. Gott hat mit dem Bösen gar nichts zu tun. Er ist Licht, gar keine Finsternis in ihm. Aber er hat zugelassen, gebremst, so dass schließlich sichtbar werden konnte, wer Gott ist auf diese Art und Weise. Ja, und wenn wir jetzt da zurückgehen zu unserem Evangeliendreieck, Kapernaum, wie, auf welcher Höhe über Meer liegt Kapernaum? Also die Frage war schon mal falsch. Minus 212 etwa, ja. Also unter dem Meerspiegel. Eine der tiefsten Ortschaften der Welt. Und ausgerechnet dorthin kam der Herr Jesus. Also er kam aus der himmlischen Herrlichkeit in dieses Universum, im Kosmos. Er kam auf diesen kleinen blauen Planeten und dort ausgerechnet an den Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und er ging und nahm Wohnsitz in Kapernaum. Noch tiefer als der Meeresspiegel. So, die Durchschnittshöhe weltweit ist 400 Meter. Also wer auf 400 Meter lebt, ist völlig durchschnittlich. Und auf 8800 plus, da wohnt niemand, sondern da kommen ab und zu mal Extremisten hin, auf den Mount Everest. Aber die Durchschnittshöhe 400 Meter über Meer. Aber der Jesus ging nach Kapernaum minus 200. Und darum wird gesagt, du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Also diese Stadt so weit unten bekam eine so himmelhohe Stellung, weil der Sohn Gottes dorthin kam, um den Dienst des Trostes zu beginnen von dem Dorf des Trostes aus. Und trotzdem, die meisten Menschen in Kapernaum haben den Herrn abgelehnt. Nicht so dieser römische Hauptmann, der Israel liebte, die Synagoge stiftete, der kam zu dem Herrn Jesus und hat wirklich verstanden, wer dieser Mann ist. Oder denken wir an Petrus, Andreas, die Schwiegermutter von Petrus. Denken wir an wen noch? Aus Kapernaum? Ja, wir haben heute davon gesprochen. Nein, nein. Wie? Matthäus. Der Zöllner. Ja, ja. Also das sind Ausnahmen. Aber die meisten nicht. Es hat den Sohn Gottes in ihrer Mitte. Und so wurde Kapernaum ausgerechnet dieser Ort. Es war nicht irgendeine Ortschaft in der Schweiz oder eine Ortschaft in Fernost, sondern Kapernaum. 200 Meter minus. Und der Herr sagt, du wirst bis zum Hades hinabgestoßen werden. Und das Erstaunliche ist, Chorazin heute ist ein Steinhaufe, Bethsaida ein Sumpf und Kapernaum. Ja, ein archäologischer Steinhaufen, Schutthaufen und ein paar Mönche, die dort wohnen. aber auch erst seit dem 20. Jahrhundert. Also interessant ist, obwohl Gott im Alten Testament vorausgesagt hat, in der Endzeit werde ich mein Volk verstreut unter allen Völkern wieder heimführen in ihr Land. Sie werden die alten Städte der Bibel wieder aufbauen und bewohnen. Wo steht das? So. Muss man sich merken. Amos, die letzten zwei Verse. Also wenn man die Zahl 9 vergessen hat, dann einfach die letzten zwei Verse. Amos 9, Vers 14 und 15. Gott verheißt im 8. Jahrhundert vor Christus, also lange bevor das jüdische Volk überhaupt weltweit zerstreut wurde, in der Folge von 70 nach Christus, da sagt er, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Das ist die beste Übersetzung, nicht Gefangenschaft, sondern das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Fruchtgärten anlegen und deren Frucht essen. Oder Fruchtplantagen kann man auch übersetzen. Anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Land pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Und nun, ab 1882 kam die erste große Einwanderungswelle. Das ist ja bekannt, ich sage das ja dauernd, immer das Gleiche. Wie man sich das merkt, erste Einwanderungswelle, tausende von russischen Juden kamen und die haben begonnen, verschiedene Ortschaften im Land wieder aufzubauen. Da kam die zweite Alia, zweite Einwanderungswelle, die dritte und immer mehr Ortschaften wurden wieder aufgebaut. Und da hätte es ja sein können, dass man eine Siedlung baut, Chorasin. Wurde nicht gebaut. Und eine Siedlung, ja, trockenlegen, des Sumpfes, und dort Bethsaida wieder aufbauen. Nichts, ist immer noch ein Sumpf. Und ist nicht mal archäologisch gründlich ausgegraben worden. Wäre also noch eine Arbeit fällig. Und Kapernaum wurde auch nicht eine neue Siedlung. Und ausgerechnet zu diesen drei Städten hat der Herr gesagt, wehe dir, wehe dir. Und zu Kapernaum, du wirst in den Hades, also ins Totenreich, hinabgestoßen. Im Alten Testament kommt keine dieser Städten vor, nein. Chorasin, das geht zurück auf etwa das erste Jahrhundert. Und es ist so, das, was heute ausgegraben ist, das sind Ausgrabungen mitsamt der Synagoge und verschiedenen Wohnhäusern aus schwarzem Basalt. Das stammt ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Aber man muss eben auf der anderen Seite der Straße, die gerade dort durchführt, dieses Ruinenfeld noch anschauen. Und dort ist das Ältere. Also bis ins erste Jahrhundert. Ja. Aber es war jüdisch besiedelt und wurde in der modernen Zeit nicht mehr besiedelt. Ach so, du meinst, Amos meint einfach die Städte, die zur Zeit des Alten Testaments waren. Aber er sagt, die werden Weinberge anlegen und Obstplantagen. Und das hat sich ja erfüllt, mit dem, dass Israel im 20. Jahrhundert eine ganz ausgedehnte Landwirtschaft mit Weinbau aufgebaut hat. Und das haben sie nicht einfach dasselbe nochmals wiederholt, sondern die haben das in einem Ausmaß gemacht, das ganz neu ist. Und das wird da angekündigt. Und wenn man denkt an all die Plantagen mit Jaffa-Orangen, das ist ja die Erfüllung von Fruchtplantagen anlegen und deren Frucht essen. Und das ist nicht einfach das Gleiche wie im Alten Testament, sondern viel umfassender. Und so heißt es einfach in Amos, dass die alten Städte Israels, die sie hatten eben vor ihrem Untergang, dass solche wieder aufgebaut werden. Das wird nicht gesagt, alle. Aber dass sie, und da hätte es sein können, Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, aber das hat Gott jetzt nicht so erlaubt. Und darum sprechen diese Ruinenorte eine beredte Sprache, eine Warnung an die Menschen heute. Ja, Jerry?
Noch ein wirklich ist, diese drei Städte, die sind ja im Gebiet Naphtali. Und das heißt ja mein Kampf. Oder? Und dort hat er den größten Kampf gehabt mit diesen Leuten dort.
Schön. Also, ich wiederhole für die Livestream-Zuschauer, die sagen mir dann, wenn ich mal irgendwo hinkomme, die Leute sagen was und das wird nicht wiederholt und wir verstehen nichts. Und Jerry sagt also, dass es interessant ist, diese drei Ortschaften, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, befinden sich im Stammesgebiet von Naphtali. Und Naphtali heißt mein Kampf. Und da hatte der Herr Jesus den größten Kampf gekämpft, geistlichen Kampf. Und er hat Seelen gerettet, aber das Angebot wäre gewesen, dass alle errettet werden. Aber so viele haben ihn gerade hier abgelehnt. Und das war natürlich eine tiefe Enttäuschung für den Herrn. Wo im Alten Testament wird diese Enttäuschung des Herrn vorausgesagt? In Ja, wenn ich dann sage, wo, plötzlich, ach ja, natürlich hätte ich schon daran denken können. So ist es immer wieder. Jesaja, schon mal eine gute Spur.
Ich glaube, bei 64 kommt.
Schlagen wir doch ein bisschen früher auf. Muss man nicht so lange rollen mit der Jesaja-Rolle. Schon Kapitel 49. Und da spricht der Messias selbst, ab Vers 1. Und er spricht dort ganz speziell zu den Heidenvölkern. Hört auf mich, ihr Inseln, und hört zu, ihr Völkerschaften in der Ferne. Und warum spricht er da die Heiden an und nicht Israel? Das wird klar ab Vers 3. Und er, also Gott, der Vater, er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, der Gotteskämpfer, der eben in Naphtali so viel gekämpft hat. Hier wird der Messias Israel genannt. An dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht. Vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Merkt man diese Enttäuschung des Herrn Jesus? Er hat sich so eingesetzt. Und dann so viele haben nicht gehört. Und wären es Sodomiter gewesen, die hätten reagiert. Die von Tyrus und Sidon damals, die hätten reagiert, die nicht. Und dann sagt er, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Also er weiß, dass der Vater wird für sein Recht sorgen und es wird auch Lohn geben. Hat ja alles getan im Blick auf die vor ihm liegende Freude. Gott das Kreuz erduldet. Hebräer 12, Vers 2. Und dann heißt es weiter, und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat. Das ist also der Herr Jesus im Mutterleib von Maria, als Mensch gebildet. Und was ist das Ziel? Um Jakob zu ihm zurückzubringen. Ein anderer Name für Israel. Um Jakob zu ihm zurückzubringen. Das war der Auftrag. Ganz Israel zur Rettung zu führen. Zu Gott zurückzubringen. Und dann sagt er, nach einem Gedankenstrich in der deutschen Bibel, und Israel ist nicht gesammelt worden. Es gab viele Juden, die lebten in Ägypten, und wir wissen, in allen möglichen Städten rund um das Mittelmeer, das sieht man dann in der Apostelgeschichte, wo der Paulus von einem Ort zum anderen geht, überall findet er jüdische Synagogen. Die hätte er alle aus der Diaspora zurückbringen sollen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Wenn die alle realisiert hätten, jetzt ist der Messias da, jetzt müssen wir alle nach Israel gehen. Die sind geblieben. Die die sind daran vorbei. Man hat vielleicht schon gehört von einem Jesus von Nazareth und so, aber das wurde nicht als der Messias ist da wahrgenommen. Und darum sagt der Herr, und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Also hier sagt Gott, der Vater, das ist nicht alles. Es geht nicht nur um Israel, sondern der Messias sollte kommen, um ein Licht zu sein für die Menschen bis an die weitest entfernten Teile des Festlandes von Israel aus gesehen. Also bis nach Thailand, Kambodscha und China, Japan, nach Neuseeland, Australien und so weiter. Überall. Bis nach Kolumbien und Argentinien. Überall. Um eine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Und jetzt sehen wir hier, der Herr ist so enttäuscht über diesen Kampf in Naphtali. Und Matthäus schreibt unter Inspiration des Heiligen Geistes in Vers 25, zu jener Zeit, also in dieser Zeit der Enttäuschung, wo der Herr Jesus gesagt hat nach Jesaja, umsonst habe ich mich abgemüht. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ist das nicht wunderbar? Der Jesus in einem Moment der Enttäuschung in seinem Leben preist den Vater. Und zwar bekommen wir hier einen Einblick in das persönliche Gebetsleben des Herrn Jesus. Und er sagt, vor Weisen und Verständigen hast du das zugedeckt. All die, die sich zu gescheit vorkamen, in Chorazin, in Bethsaida, in Kapernaum, natürlich auch die Elite in Jerusalem, Gott hat es vor ihnen verhüllt, dass sie gar nicht erkennen konnten, was die Wahrheit ist. Und solche Menschen, die unmündig, sich als unmündig sehen, also die im Gegensatz zu Immanuel Kant, er hat ja ein Büchlein geschrieben, dieser Aufklärungsphilosoph, Was ist Aufklärung? Und ganz kurz beschreibt er in diesem Büchlein, Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also der Mensch müsse jetzt wieder den Mut haben, selber zu denken. Er sagt, sapere aude, wage es zu wissen. Und man müsse also den Schluss fassen, ich will selber denken, unabhängig, das will es bedeuten, von der Autorität der Bibel. Und Aufklärung wird also beschrieben, diese Bewegung in der Denkgeschichte Europas als ein Weggehen von allen Autoritäten, die Gott gegeben hat. Und speziell die Autorität des Wortes Gottes. Der Mensch denkt selber. Und alles vorher war selbstverschuldete Unmündigkeit. Und wir wissen, in welche Irre sie gegangen sind. Die Aufklärungsphilosophen haben sich ganz weit von Gott als Schöpfer entfernt. In der nächsten Zeit, im 19. Jahrhundert, kam dann der Atheismus. Da haben wir den Schöpfer ganz über Bord geworfen, der Glaube an den Schöpfer. Und dann kam die Moderne, eine Zeit der völligen Verunsicherung, wo alle Werte eben aufgelöst wurden. Es gibt nichts mehr Sicheres bis ins 21. Jahrhundert. Heute sind wir so wie im Gleichnis des verlorenen Sohnes, der sagte, ich gehe aus der Unmündigkeit, bei meinem Vater zu sein. Ich gehe meinen eigenen Weg, bis er bei den Schweinetrögen gelandet ist. Und das sind wir heute auch in unserer Gesellschaft. Alles ist aufgelöst, Familie wird aufgelöst und angegriffen, Ehe wird angegriffen und aufgelöst, als Modell von Schnee von gestern bezeichnet. Und alles wird zerstört, selbst aufgelöst. Das sind die Schweinetröge. Und wenn wir denken an das ganze Problem mit den Drogen in unserer Gesellschaft, Menschen, die keine Orientierung mehr haben. Ja, aber der Herr Jesus sagt, die Menschen, die eben nicht stolz sind und denken, ich kann mich selber orientieren, sondern die sich unter das Wort Gottes stellen, die Kinder der Weisheit, die sagen, ich bin unmündig, ich brauche die Weisung des Vaters. Oder eben die an den Schweinetrögen sagen, ich will zu meinem Vater zurückkehren. Und freiwillig die Unmündigkeit wieder einnehmen. Und da sagt der Herr Jesus, und du, Vater, hast es Unmündigen offenbart. Ja?
Ist es nicht noch erstaunlich, dass Jesaja in Jesaja 6 schon gesagt hat, dass er die Verständigen, dass er ihre Herzen und die Weisen wettmacht, damit sie es sehen und nicht erkennen können?
Ja, genau. In Jesaja 6 wird das als Gericht angekündigt, diese Verblendung Israels. Und das betrifft dann eben die, die nicht wollten. Aber die, die wollten und die sich unter das Wort stellten, die Unmündigen, denen macht Gott Dinge klar. Und ich habe das immer wieder erlebt, durch Jahrzehnte hindurch, dass Leute, die waren so gebildet und die haben vielleicht Theologie studiert und so weiter, sie haben das Wort nicht verstanden. Und solche, die keine solchen Studien gemacht haben, aber das Wort einfach mit Ehrfurcht und Liebe zum Herrn studiert haben, die haben den Zusammenhang verstanden. Unglaublich. Aber es ist genau das, was der Herr sagt. Weisen, vor Weisen und Verständigen verborgen, es Unmündigen geoffenbart. Und dann dieses Wort, ja, Vater. Ich war in der Enttäuschung, sind wir in der Gefahr zu sagen, nein, Vater. Und der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Denn so war es wohlgefällig vor dir. Also, der Herr akzeptiert das, dass es so geschehen ist. Ja, was willst du noch sagen, Philipp?
Etwas, was auch noch auffällt. Die ganzen Jünger, also ich meine, glaube ich, alle, und von sich die meisten davon, waren keine gelehrten Leute damals. Es waren wie Petrus und Andreas, waren gewöhnliche Fischer, die waren halt nichts Spezielles in der Gesellschaft. Die hatten einen der niedrigsten Berufe, kann man sagen. Genau solche Menschen können auch verkünden, können auch verkünden.
Also genau wie du sagst, die Jünger des Herrn waren Leute ohne Formalstudium. Und du sagst, die hatten, wie hast du gesagt, welche Berufen?
Die hatten dann Berufe wie Fischer, das waren eigentlich niedrige Berufe.
Ah, niedrige Berufe, das würde ich aber nicht sagen. Petrus hatte offensichtlich ein Fischereiunternehmen. Topklasse in Kapernaum. Genau, von der oberen Schicht, das heißt von den Rabbinern und von den Gelehrten sonst, eben weil sie keine Formalstudium hatten. Aber eben, ich würde nicht sagen, ein Fischer. Genau, du meinst das relativ. Ich bin einverstanden. Genau, also aus der Sicht der wirklich formal Gebildeten waren sie eine einfache Schicht. Aber eben, ich will sagen, die Berufe waren vollwertige Berufe. Und eben gerade Petrus, das wissen wir eben durch die Ausgrabung in Kapernaum, das Haus von Petrus, das war nicht das Haus von einem Armen, sondern das zeigt, das war ein erfolgreicher Fischer und hatte eben ein Unternehmen. Und da ist er dann aber ausgestiegen, um dem Herrn nachzufolgen. Und sie hatten kein Formalstudium, genau, aber der Herr hat sie ohne Formalabschluss, hat er sie 3 Jahre ausgebildet. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Der Herr hat sie unterwiesen und sie waren in der Schule bei einem Rabbiner, der eben nicht ordiniert war. Also das war klar in Israel, jeder Rabbiner muss ordiniert sein. Aber der Herr Jesus ließ sich nicht ordinieren. Er hat also kein Formalstudium gemacht und trotzdem sagen die Leute, woher denn diesem diese Weisheit. Ja, und diese Weisheit hat er seinen Jüngern weitergegeben. Und jetzt sagt er, ja, Vater, denn es war, so war es wohlgefällig vor dir. Natürlich haben wir dann später einen Nikodemus, der kam zum Glauben. Und der hatte ein Formalstudium und sogar die höchste Stufe, die möglich war, für einen Juden erreicht. Mitglied des Sanhedrins. Oder ein Josef von Arimathea, das war einer der führenden Priester von den 14 Priestern, gerade zusammen mit dem Hohenpriester. Und Paulus hatte auch eine gewaltige Ausbildung gemacht, menschlich gesprochen, aber er wurde vom Hohen Ross erniedrigt. Und erst dann wurde er brauchbar. Genau, und beide kann der Herr brauchen. Solche, die ein Formalstudium haben, solche, die kein Formalstudium haben. Und das Wichtige ist, dass man eben unten durchgeht. Die Demut unter dem Wort. Und dann, eben als Unmündiger, gehört man zu denen, wo der Herr sagt, ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Und dann sagt er, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und da macht der Herr klar, in seiner Person ist ein Geheimnis. Wer kann wirklich wissen, wer der Sohn Gottes ist? Nur der Vater kennt ihn. Und dann sagt der Herr Jesus, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Aber es gibt eine Möglichkeit. Der Sohn kann es den Unmündigen offenbaren, dass wir Gott wirklich kennen. Und dann sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir alle. Und da sehen wir wieder, der Ruf zur Errettung gilt allen Menschen. In Johannes 12, 32 sagt der Herr Jesus, und wenn ich erhöht bin, sein werde, werde ich alle zu mir ziehen. Gott zieht alle zu sich. Und darum ruft der Herr alle, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Also er kann uns von unseren Lasten des Lebens und der Sünde befreien, sodass wir innerlich zur Ruhe kommen. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Und vielleicht haben wir es gemerkt, wo ich das vorgelesen habe, habe ich betont, nicht nehmt auf euch mein Joch, sondern nehmt auf euch mein Joch. Man muss sich das merken beim Vorlesen der Bibel. Es ist immer wieder wichtig, dass man sich ganz bewusst überlegt, welche Wörter muss ich betonen und welche nicht. Man kann ganz falsch betonen. Und man muss eben sich überlegen, was ist genau der Sinn? Der Herr Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Es gibt so viele Menschen, die drücken ihr Joch anderen Menschen auf. Mit ihren Ideen, Ansichten, Meinungen, mit ihren Philosophien, mit ihren Ideologien. Und der Herr Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Weil sein Joch ist ganz anders. Lernt von mir. Also, seine Person ist ein Geheimnis. Aber die Unmündigen, die ihn kennen, die dürfen von ihm lernen. Und die sehen, wie er als Mensch war hier auf der Erde. Sanftmütig. Von Herzen demütig. Er ging bis auf die unterste Stufe, zum Tod am Kreuz. Wir denken in Philipper 5, 2, Vers 5, folgende wird beschrieben, wie der Herr Jesus Gott gleich sich selber erniedrigt hat und da werden 7 Stufen aufgeführt. Die 6. Stufe ist, er war gehorsam bis zum Tod. Und dann heißt es, ja, bis zum Tod am Kreuz. Nicht irgendein Tod, sondern der schändlichste Tod. Und so schmerzhaft am Kreuz, von Herzen demütig. Und wenn wir so von ihm lernen, wie er in der Evangelien beschrieben wird, wir können also die Evangelien lesen, ganz bewusst, um von ihm zu lernen, dann kommen wir zur Ruhe für die Seelen. Dann bekommen wir innere Ruhe. All die Unruhe, die so leicht in unseren Herzen entsteht, können wir dort ablegen. Und dann erklärt er, warum mein Joch. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Und wir merken, wenn Menschen gläubig werden und dann anscheinend wegen ihres Glaubens krank werden. Ich habe das in der Seelsorge immer wieder erlebt. Menschen, die werden krank. Und dann muss man schauen, was ist der Grund? Und dann sieht man, dass sie Dinge glauben, die die Bibel nicht so sagt. Und der Apostel Paulus spricht in seinen Briefen immer wieder von der gesunden Lehre. Das ist diese Lehre, die wirklich dem Wort Gottes entspricht und die macht, dass man im Glauben auch gesund ist. Und im Titusbrief spricht er auch darüber, nicht nur von der gesunden Lehre, sondern im Titusbrief spricht er auch über den gesunden Glauben und die gesunde Liebe, das gesunde Ausharren. Also gibt es auch krankhafte Liebe. Ja, gibt es. Es gibt auch krankhaftes Ausharren. Ja, wo man Dinge erwartet von Gott, die er gar nicht versprochen hat. Und dann enttäuscht wird, weil Gott das nicht erfüllt. Das war krankes Ausharren. Und gesunde Lehre führt zu einem gesunden Glaubensleben. Aber wenn da kranke Belehrungen drin sind, das macht Menschen krank. Und das macht eben ein Joch, woran Menschen irgendwie zerbrechen. Und der Herr Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da merken wir, wir müssen unterscheiden zwischen der Stimme des guten Hirten und von anderen Stimmen, die eben nicht der Stimme des guten Hirten entsprechen. Und der Herr sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und er sagt, einem anderen folgen sie nicht. Die Schafe können nicht sagen, warum sie dem nicht folgen und dem. Die wissen einfach, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Die können keine Abhandlung darüber machen, warum diese Stimme falsch ist. Aber sie können einfach wissen, das ist die richtige Stimme. Das ist die Stimme des Herrn. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist so eine wunderbare Mitteilung für die, die eben bereit sind, unmündig zu werden. Sich unter das Wort stellen. Und das sind die, die für den Herrn eine Ermutigung sind, im Gegensatz zu dieser Enttäuschung von all denen, die nicht wollten. Und er will uns zur inneren Ruhe führen. Und nächstes Mal gehen wir weiter mit Kapitel 12. Und interessant ist, Matthäus schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, zu jener Zeit. Aha, das hängt also alles zusammen. Das mit Chorazin Bethsaida und dann Vers 25, zu jener Zeit. 12 Vers 1, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Und dann gibt es eine riesige Auseinandersetzung über Sabbat. Und da sagen die Pharisäer, Jesus von Nazareth macht das falsch mit seinen Jüngern. Die brechen die Sabbatgebote. Und zwar, die haben ja am Sabbat Korn von Feldern abgerissen, dann haben sie sie zerrieben und dann haben sie die Körner gegessen. Und was nicht steht, also hier steht ja abpflücken in Vers 1 und essen. Und in Lukas 6 wird noch ein Verb dazu genannt. Ich gebe das kurz an. Lukas 6, Vers 1, da heißt es noch, wobei sie sie mit den Händen zerrieben. Und es ist so, im Judentum hat man ein riesen System aufgebaut, menschliches Gesetzessystem, 1500 Regulationen für den Sabbat. Und da wurde festgehalten, wenn man am Sabbat ein Korn abbricht, eine Ähre, dann hat man geerntet. Und wenn man das zerreibt, dann hat man gedroschen. Und dann haben die Körner genommen. Und was machen sie mit dem Rest? Dann haben sie geworfelt. Und in den Mund getan, haben sie in Speicher gesammelt. Alles Dinge, die man am Sabbat nicht darf. Und der Herr Jesus erklärt dann, auch anhand des Alten Testamentes, wie falsch diese Regulation ist. Was mit dem Sabbat wirklich gemeint ist. Und nachher, Vers 9, geht es dann weiter. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und da geht es um die Frage, darf man am Sabbat jemanden heilen? Wieder Sabbat. Warum Sabbat? Sabbat. Ja, weil es vorhin ging darum, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich werde euch Ruhe geben. 28, 29. Also der Messias ist gekommen, um Menschen dahin zu führen, dass sie erleben, was der Sabbat symbolisch bedeutet hatte. Der Sabbat am Ende der Woche sollte dem jüdischen Volk im Alten Testament lehren, einmal kommt der Messias und der wird unsere Seelen dann wirklich zur Ruhe bringen. Da sagt er es, komme zu mir, lernt von mir, nehmt mein Joch, nicht das Joch von Menschen, die euch mehr auferlegen, als das Wort Gottes sagt. Und ihr werdet zur Ruhe kommen. Und darum geht das mit dem Thema Sabbat weiter. Und nochmals Sabbat. Und der Herr erklärt, wie man die Bibel richtig auslegen muss, so dass es eben gesunde Lehre ist und dass die Menschen unter diesen Lasten nicht zerbrechen. Wenn man sich überlegt, was das alles beinhaltet, diese 1500 Regulationen im rabbinischen Judentum, und es kommen noch mehr, sind immer mehr dazugekommen. Es ist halt so eine Last. Und da versteht man, warum, wenn man mit Ultraorthodoxen sprechen kann, sodass man wirklich an sie rankommt, merkt man, wie viele Menschen die sind. Ganz enttäuscht. Die haben die Antwort nicht gefunden auf ihre Fragen. Und die brauchen diese Botschaft, dass sie sehen, wie es wirklich gemeint ist und wie eben der Herr Jesus, der wahre Messias, uns zu echter innerer Ruhe bringen kann, sodass wir, wie in dem bekannten Lied, dann singen können. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. In dem Werk des Herrn Jesus. Ja, wollen wir hier schließen für heute.